She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Vinyl und Wein. Der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vinyl und Wein. Ich bin Boris Rogosch und gemeinsam mit unserem Sommelier Jonas Hauke begrüße ich in dieser Episode den Medienunternehmer und Künstlermanager Alexander Elberzagen. Alexander ist Vorstand der Kick Media AG und gehört seit Jahrzehnten zu den prägenden Persönlichkeiten der deutschen Entertainment-Branche. Er hat quasi mit allen großen Stars aus Deutschland zusammengearbeitet, hat viele von ihnen gemanagt, darunter Herbert Grönemeyer, Marius Müller-Westernhagen oder auch Pur. Und heute sind es Persönlichkeiten wie Barbara Schöneberger oder Sandra Maischberger sowie 50 weitere Künstler aus den Bereichen TV, Comedy, Musik, Schauspiel und auch Spitzenköche, die zu seinen Mandanten gehören. Alexander erzählt uns, wie er damals in die Medienbranche eingestiegen ist, wie er zum Tourmanager wurde von David Bowie und anderen großen Stars und schließlich das Management von ganz, ganz vielen namhaften Künstlern übernahm. Und er hat uns auch wunderbare Musik mitgebracht, unter anderem von Alphaville, David Bowie, Ry Cooder, Johnny Hallyday, Madrugada und Ed Sheeran. Und dazu gibt es natürlich wie immer wunderbare Weine zu verkosten und Alexander kennt sich tatsächlich sehr, sehr gut aus in der Weinwelt und das war für unseren Jonas dann auch recht spannend. Also seid gespannt auf die Geschichten von Alexander Elberzagen und von seiner mittlerweile 50 Jahre dauernden Karriere in der Medienbranche und seinen Begegnungen mit ganz, ganz besonderen Künstlern. Los geht's. Aber vorher kommt noch ein bisschen Werbung. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Wer schon mal im Stammhaus von Feinkost Käfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller beeindruckt mit auserlesenen Weinen und Spiritosen, darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den Feinkostkäfer Online-Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Online-Shop direkt zu euch nach Hause kommen lassen. Also viel Spaß beim Entdecken der Käfergenusswelt unter www.feinkost-käfer.de. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Ja, wir sind schon richtig beschwingt, ne? Mit Galway Girl von Ed Sheeran. Uns gegenüber, mir gegenüber und dem Jonas auch gegenüber, Alexander Elberzagen. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr.
Ja, ich freue mich auch, hier bei euch zu sein. Ich war hier noch nie, auch nicht als Gast. Werde ich natürlich wiederholen, weil es sehr sympathisch hier ist. Aber das finde ich toll, hier zu sein.
Du bist ja eigentlich the man behind, ne? Würde man eher sagen, oder? Hinter ganz, ganz vielen Künstlern.
Versuche ich nur in der Fachpresse aufzuschauen und nicht in der Boulevard oder sowas ähnliches. Das ist nicht mein Job, die Künstler stehen im Vordergrund.
Ja, was sind wir denn hier? Sind wir ja nicht, ne?
Nee, das ist Fach.
Das ist Fach. Ja. Musikfach und Weinfach.
Genau.
Ja? Musik macht ja einen ganz großen Teil deines Lebens und auch deines Arbeitslebens aus, neben vielem anderen. Wäre Wein auch was gewesen?
Ich hatte mal überlegt, vor 10, 20 Jahren mich an einem Weingut in Rheinland-Pfalz zu beteiligen. Das sind so Träume, die man mal wieder hatte. Und dann merkt man irgendwann, das ist unheimlich viel Arbeit. Und man hat ja noch einen anderen Job und dann ging das nicht. Aber das hätte ich, bringt mir schon Spaß, ja.
Ich würde dich auch so einschätzen, dass beteiligen heißt dann nicht nur, ich guck mal, was die so machen, sondern dann würdest du auch maßgeblich mit eingreifen, oder?
Ja, ich bin kein Investor in dem Sinne. Nee. Also wenn, dann würde ich damit eingreifen und sehen, was man da anders machen kann, besser machen kann. Natürlich auch im Marketing, aber auch von dem Geschmack. Es gibt ja so viele Trends, Piwi-Wein und was auch immer so im Wein angesagt ist. Das würde mich schon interessieren, ja.
Ja. Wir haben schon was im Glas. Wir werden heute kleine Schlückchen nehmen. Wir befinden uns übrigens im Zeitraum des Reeperbahn-Festivals. Und warum Alexander Elberzagen zum Reeperbahn-Festival kommt, das erfahren wir gleich. Jetzt trinken wir erstmal einen Schluck.
Ja, moin, schön, dass wir da sind. Herzlich willkommen auch von mir. Ähnlich beschwingt wie die Nummer von Ed Sheeran eben, starten wir auch in den Tag mit einem kleinen Esecco aus dem Hause Krack aus der Pfalz, aus Deidesheim. Sehr zum Wohl.
Zum Wohl.
Cheers. Secco ist, glaube ich, so ein bisschen der Begriff, man kennt es ein bisschen aus dem Begriff Prosecco. Es ist nicht italienisch, es ist deutsch. Secco ist eigentlich immer nur die Bezeichnung, dass es verperlt ist. Das heißt, wir haben keine Kohlensäure, die durch eine klassische zweite Flaschengärung entstanden ist, sondern zugegeben. Hat immer den großen Vorteil, dass der Alkoholgehalt ein bisschen moderater ist. Hier knapp 11% Alkohol. Sehr frisch, sehr floral, so ein bisschen spritziger. Finde ich eigentlich immer ganz angenehm, um so ein bisschen den Tag zu starten, weil es ein bisschen unkomplizierter daherkommt.
Ja, ich bin da sehr oft in Italien. Hab das Glück, oft in Italien zu sein. Da trinken die sehr oft Prosecco. Ne? Also da gibt es natürlich Vallo Biadene, da gibt es verschiedene Formen und Varianten. Und da habe ich mir das nicht angewöhnt, aber ich habe das akzeptieren gelernt.
Und mich drauf eingelassen.
Ich habe nach Angaben, mache jetzt schon das sehr gerne. Ziehe eigentlich auch einen guten Vallo Biadene, Prosecco, sag ich mal so, dem Champagner vor. Mhm. Weil das mir mehr zur Lebensart passt. In Frankreich lieber Champagner natürlich. Und ich finde den Namen Secco, der ist juristisch sicherlich richtig.
Ja.
Ich finde ihn aber so ein bisschen hingerotzt als Name, aber juristisch muss er so sein, das verstehe ich schon. Und klar, Deidesheim ist ja Ort in Deutschland, wo gut gegessen wird und gut getrunken wird.
Genau. Aber so ein bisschen zirkelst du jetzt rumrum. Schmeckt er dir denn?
Der hat ein bisschen zu viel Kohlensäure.
Ja?
Aber das schmeckt mir trotzdem, also das ist jetzt nicht so, das ist jetzt auch schön kalt.
Wir sind hier ja ganz offen, ne?
Also genau. Also muss man natürlich auch mal dazu sagen, wenn man das frisch aufmacht, das ist, glaube ich, so ein Wein, das ist ne, 2, 3, 4 Leute, kleines Lunch dazu, macht das sehr, sehr viel Spaß. Das Weingut Krack, das sind 3 Brüder, die das jetzt in Eigenregie quasi das in erster Generation machen. Machen nur Schaumweine und da dann auch sehr hochwertig, gerade im Riesling-Bereich, gereichtere Sachen. Und das hier so die Spielwiese für den Einstieg, so als kleine Visitenkarte des Weinguts, ne?
Wunderbar.
So, jetzt frage ich aber, wieso Ed Sheeran?
Ja, da hatte ich eben auch schon den Zusammenhang. Ed Sheeran, da hat Tim Mensko, der ja bei mir unter Vertrag ist, oder ich darf für ihn arbeiten, wie man das sehen will. Er hat bei Ed Sheeran im Vorprogramm im Juni gespielt, beim großen Fanfest in München, das war toll. Ed Sheeran ist Ihre, ich arbeite auch mit Bob Geldof, auch Ihre, und so ist das eigentlich ein guter Einstieg.
Finde ich auch.
Also klappt so.
Und Galway Girl gefällt mir sehr gut. Ich habe mal vor über 25 Jahren meine Hochzeitsreise nach Irland gemacht und alle haben gesagt, wo fahrt ihr hin? Nach Irland?
Die Hochzeitsreise?
Seid ihr bescheuert? Warum macht ihr das denn? Ja. Naja, ich fand's toll. Wir haben eine schöne Rundreise gemacht und da waren wir natürlich auch in Galway. Wo kommst du denn eigentlich her? Wo bist du denn eigentlich?
Das hört mir jetzt wahrscheinlich ein bisschen, ich komme eigentlich aus Norddeutschland. Also Norddeutschland ist immer, für die, die das jetzt da mal in Bayern hören, ist hinter Hamburg. Ist nicht Hamburg, sondern ist hinter Hamburg. Also ich komme aus Schleswig-Holstein, Kiel, Rendsburg, Schleswig, Nordostseekanal. Da habe ich die ersten Jahre gemacht, dann brutaler, aber guter Schwenk nach München. Dann, mein Vater war Journalist, deswegen sind es immer hin und her, dann wieder zurück nach Hamburg und dann nach Bonn, damalige Bundeshauptstadt, da habe ich Jura studiert. Und weil mir die Landschaft auch ein bisschen hügeliger war mit den Weinbergen, kommen wir wieder zum Wein.
Ach so.
Da sind so die ersten Weinhügel. Also jetzt gibt es ja auch in Sylt Weinberge oder auch in
Berge in Anführungsstrichen.
Ja, und auch in Föhr ist ein ganz ambitioniertes Weingut.
Ja, ja, es geht immer weiter gen Norden.
Ja, in Dänemark gibt es auch schon sehr spannende Versuche.
Ja. Also du könntest zurückkommen, aber dich zieht es dann auch eher dann zum Entspannen auch mehr in den Süden noch. Weil du sagtest Italien vorhin.
Ja, ich hatte ja mal eine musikalische Vergangenheit, die war sehr erfolgreich und dann konnte ich mir ein Haus in Italien kaufen. Das war ganz schön.
Wollen wir davon sprechen, von den goldenen Zeiten?
Ja, aber ich richte mich ja sehr auch in die Zukunft, aber wir können auch für den goldenen Zeiten reden.
Ja, wir müssen ja einfach mal sagen, weil ich sagte vorhin, The Man Behind, also dein Unternehmen, Kick Media, hat ganz, ganz viele Karrieren, Künstlerkarrieren begleitet und begleitet sie heute. Wie sagt man das eigentlich? Wurden die betreut, begleitet, vermarktet, sagt man ja nicht, ne?
Kommt drauf an, was für eine Art von Künstler das ist. Also erstmal muss man die entdecken. Ne? Das ist auch schon mal eine ganz gute Sache, weil da ist noch nichts dahinter. Also der Künstler ist ja da, aber da ist noch kein Erfolg dahinter.
Das ja.
ist nicht so einfach mit jungen Leuten. Da habe ich das große Glück gehabt, Grönemeyer zu entdecken. Das war natürlich bekanntermaßen nicht falsch. Und mehrere Leute mit meinem Bruder Westernhagen und so weiter. Und wir, Barbara Schöneberger, Sandra Maischberger. Aber auch arbeiten wir viele Köche für die Fernsehshows. Und die Kick Media G hat um die 52 Mitarbeiter schon immer gehabt und jetzt auch, also mehr oder weniger 45, 52. Und das gibt's auch schon länger.
Ja, das gibt's auch schon länger. Ja. Aber wenn du sagst, die muss man erstmal entdecken, die muss man erstmal erkennen, dass das Talente sind. Wie früh habt ihr diese eben genannten denn entdeckt?
Na, du weißt ja, ob jemand, also ich glaube, dass man weiß, ob jemand was kann. Die Frage ist, du musst den Mut haben, das auch durchzubringen. Dann kommst du zu einem Redakteur, also jemand wie du, der da sitzen würde sagen, da sagst du, ihr habt ein tolles Talent. Dann sagst du, ja, ihr wollt immer neue Leute haben. Sag ich, ich habe ja jemanden, ja, aber den kennt ja keiner. Sag ich, ja, der ist auch neu.
Ja.
Und das ist immer der gleiche Kreislauf. Also man muss eigentlich da dann die unheimlich vielen Absagen wegstecken und das ist Klinken putzen. Das ist ein Ausdruck, den keiner so gerne hört, aber mein Job besteht auch sehr viel aus Klinkenputzen. Ne? Und das muss man, dazu gehört eigentlich Mut.
Aber das kann man dann ja eigentlich nur richtig machen, wenn man auch dann davon überzeugt ist, was man macht.
Ja, man muss sein.
Von der Person, auch die man vertritt.
Dann. Man muss seinen Beruf natürlich lieben, man muss die Leute mögen, mit denen man arbeitet, und man darf nicht diese Sachen haben von Skalierbarkeit und nach 3 Jahren will ich einen Exit machen und so weiter. Also das ist nicht meine Welt. Bin ich vielleicht falsch, aber nicht mit mir.
Ich will jetzt gar nicht, dass du jemand heraushebst, aber gibt es so eine Geschichte, wo du sagst, das war einfach herausragend, was dort passiert ist und auch möglicherweise in einer Geschwindigkeit, mit der du nicht gerechnet hättest, bei einem Künstler, den du begleitet hast?
Nein, schnell ging ja,
oder?
Geht ja nichts.
Nee, also es war jetzt nur ein Beispiel.
Ja,
also schnell, nachhaltig. Ja, und
Grönemeyer war ganz toll und wir haben wirklich sehr toll zusammengearbeitet. Das war aber das 4. Album Bochum, nicht das 1., ne? Muss man dazu sagen. Also 3 Alben bist du dann auch Klinkenputzen gegangen. Die Arbeit mit Barbara Schöneberger ist auch toll, eine immer gut gelaunte Person.
Das glaube ich.
Ja. Das ist sehr angenehm. Wir hatten auch mal einen schnellen Hit, den kennt aber gar keiner mehr, aber es war ein toller Song, Clowns und Helden.
Kenn ich.
Ich liebe dich, das war so ein schneller Hit, der war plötzlich da.
Ne? Da war ich gerade frisch bei der Teldec damals. Ja. Clowns und Helden, ging durch die Decke, war eine Nummer 1.
Ja, von Thomas Stein entdeckt. Das hat er jedenfalls gesagt, glaube ich ihm auch. Und der hat so gut gesungen, aber so impulsiv gesungen, dass das eben alle überzeugt hat, die gerade Liebeskummer hatten. Ich liebe dich und
das war so emotional.
Das war emotional.
Das hat eben ganz, ganz viele Leute abgeholt.
Richtig. Und sonst alles andere ist eigentlich viel Arbeit und die Plätze sind ja alle vergeben, also die Charts sind immer vergeben, die Fernsehsendungen sind voll. Das ist ja, du kannst nicht jemanden decken und sagen, jetzt tue ich Ihnen eine Fernsehsendung, weil da läuft gerade jemand anders. Der andere muss erstmal raus. Das ist der harte Teil der Arbeit.
Aber dafür warst du dann ja auch beteiligt, Fernsehsendungen mitzuentwickeln, beziehungsweise sogar Sender.
Ja, wir haben sehr viel mit Viva gearbeitet, mit Dieter Gorni. Und natürlich für den ganzen Sender, keiner wollte ja, also wir hatten diese MTV-Dominanz einfach satt. Und dann kam es eben auf, einen deutschen Sender aufzubauen. Und da haben wir intensiv beraten und Marketing gemacht.
Weil ihr ja auch da dann gesehen habt, dass da auch eine Notwendigkeit ist, ne? Das auch.
Ja, die wäre heute auch noch da.
Ja, also neue Plattformen zu schaffen, wo man eben auch entsprechend neue Talente auch präsentieren kann.
Na gut, Video Kills the Radio Star hat ja schon den Wandel gezeigt. Das war das von den Buckles, glaube ich, sind so ein Hit. Und da hat er schon gezeigt, Musik alleine macht sich mehr, es kommt die Optik dazu. Ist ja heute noch weiter, geht ja heute noch weiter, TikTok und so weiter. Aber das geht ja bei Musik nicht immer nur um Musik. Weil wenn einer Musiker auf die Bühne geht, hat er auch einen gewissen Ehrgeiz, weil er kann die Musik ja auch alleine in seinem Wohnzimmer machen.
Ja, das stimmt.
Davon gibt es ja viele. Es gibt sehr viele tolle Amateurmusiker, die sind im Gesangsverein und so weiter. Und das, aber wenn einer sich dem Wettbewerb stellt, muss er auch die Vor- und Nachteile des Wettbewerbs natürlich versuchen zu ertragen.
Ich glaube, wir haben jetzt eine Musik, die ganz gut passt. Wir haben das ja mitbekommen, du bist ein bisschen länger im Geschäft schon. Und du sprachst gerade sowas an wie TikTok und. Die Band, die wir jetzt hören, die hat da gerade richtig mega Erfolg nochmal, nach 40 Jahren, 40 Jahre nach ihrer Gründung. Du hast ausgewählt Alphaville mit Forever Young.
Schöner Song.
Absolut. Immer noch. 40 Jahre später. Hast du ein Ohr für Hits?
Ich habe ein Ohr, das heißt ein Auge für Talente.
Ja.
Ich bin kein, jetzt wird's schwierig, ich bin kein guter E&A-Mann. Es gibt ganz wenige gute E&A-Männer. Ne? George Glücks ist einer. Ja. Ne? Alle anderen sind auch gut, die jetzt in dem Job haben, aber es kommt auch auf den drauf an, der singt. Also wenn du kannst einige Songs nehmen, wenn dann ein anderer Künstler das singt oder Interpret, wird das kein Hit. Das gehört immer zur Persönlichkeit dazu. Und die waren ja damals sehr verschroben. Alphaville kommen, glaube ich, aus Münster und waren damals schon, galten als sehr schwierig. Warten in Japan Erfolg, haben sie, glaube ich, heute auch wieder. War so ein Mysterium. Und dennoch mit dieser schöne Song, also dazu gehört auch, nicht zu Alphaville, aber sonst gehört auch Joachim Witt dazu, zu diesen schwierigen Künstlern. Und das dann sieht man den Song immer anders.
Aber Marian Gold jetzt so als Frontfigur, der hat ja schon Charisma.
Also ich habe ihn vor 3 Jahren gesehen bei einer Fernsehsendung im Brandenburger Tor, da war es ein bisschen mit der Charisma ein bisschen weniger. Jetzt hat er es wahrscheinlich wieder, weil die Tournee ist ausverkauft.
Naja gut, man wird ja dann irgendwann reduziert, nicht? Auf diese 2, 3 Hits, die man hatte am Anfang der Karriere. Und da muss dann ja was passieren. Wie geht man denn da als Management vor? Wie sagt man, wir wollen dich im Geschäft halten, wie entwickle ich mich weiter?
Naja, das ist immer so, es ist immer der Mensch schuld. Das stimmt ja nicht. Der Mensch macht das immer in große Absprache mit dem Künstler. Und ich will nicht die Hits für mich, sondern ich will den Hits für den Künstler. Und wenn ein Künstler 3 Hits hat, das ist ja gut für sein ganzes Leben. Mhm. Ob nun mit uns noch arbeitet oder nicht, ist eigentlich egal. Er wird diese Hits immer singen können. Also ein Künstler kann extremst dankbar sein, wenn er 3 Hits hat.
Ja.
Die zu verdammen. Es gibt viele Leute, die gehen auf Tournee, spielen ihre Hits nicht. Das ist ein bisschen entweder doof oder arrogant, weil die Leute wollen auch die Hits hören. Mhm. Und wenn man sowas schafft, kann man den lieben Gott danken, dass man es geschafft hat. Ne?
Also
und dann müssen wir natürlich mit dem Künstler reden, mit dem Sänger und sagen, pass mal auf, das ist das, was dein Haus gerade in der Ostsee bezahlt hat. Ne? Und ein bisschen mehr Achtung täte manchmal ganz gut.
Ja. Nun, ist die Liste der von euch betreuten Künstler sehr lang oder relativ lang, wenn man einmal so liest. Wie kannst du dir die Zeit nehmen für
2 Sachen? Also teilweise haben wir Künstler betreut, wenn uns ein Auftraggeber gesagt hat, da kommen wir gleich dazu, betreu den mal in Deutschland, haben wir den bestens wissen betreut, aber wir haben die gemanagt, das ist ein extremst großer Unterschied.
Ja.
Ne? Und dann leiste ich mir das, entgegen aller ökonomischen Ratschläge. Ich habe 52 Mitarbeiter ungefähr. Und die arbeiten sicherlich nicht umsonst und die werden auch gut bezahlt. Und nur dann kann man das machen. Und dann habe ich einen, das ist an sich schon sprichwörtlich bekannt, wir fangen um 8:45 an. Wer will, kann auch früher kommen. und dann wird eben alles so, gibt's Meetings, also CVD-Meetings und das ist ja alles flüchtig. Ne? Also müssen schnelle Entscheidungen getroffen werden, möglichst die richtigen und mir bringt das einfach Spaß. Ja.
Aber wie viele, du bist ja, du musst ja multipräsent sein dann auch, oder? Gibt es doch sicherlich viele, die sagen, ich möchte mit dir reden.
Ja, aber ich habe auch...
du hast natürlich tolle Mitarbeiter, glaube ich, absolut, aber irgendwann kommen sie dann doch.
Naja gut, das ist ja, das ist eigentlich wie so ein Hit, wo wir gerade waren, Fluch und Segen des Hits. Und wenn du bekannt bist, kommen natürlich auch dann zu dir und sagen, ich habe ein Problem oder komm mit einem Mitarbeiter nicht zurecht oder komm mit dem Redakteur nicht zurecht oder dem Produzenten. Ja, dann muss man da möglichst klar, deutlich ist bei mir schwer, ich nuschel ein bisschen, aber klar Antworten geben, was man machen kann.
Ja. Ich möchte jetzt hier meinen jungen Sommelier ganz groß rausbringen. Ich komme jetzt zu dir und sage, ey, was machen wir? Alexander, was können wir mit dem Jungen machen? Ne? Das ist ein großes Talent. Dann sagst du, naja.
Naja, ob es ein großes Talent wo im Showbereich oder im Sommelierbereich, das ist die erste Frage.
Wir wollen ihn jetzt
eher im Showbereich.
Ne? Aber klar. Du musst das ja auch so rüberbringen, dass du damit 300-400 Leute begeistern kannst. Ja. Ne? Also es gibt ja sehr viel Fach. Könner, die sind nicht dafür geeignet. Also ein großer Koch von mir, ein großer Freund ist in Rom der beste Koch und der ist nicht, der ist eben ein sehr extrem guter Koch und der würde nicht eine große Showbühne füllen. Nein, es gibt ja sehr schöne, gute Köche, die auch präsent, also Tim Rau ist extrem präsent auch. Ne? Ja. Er ist nicht nur extrem guter Koch, sondern ist, wenn der hier reinkommt, dann.
Und eine Ausstrahlung halt, ne?
Dann sind alle leise und hören zu, was er sagt. Ne? Das gehört dazu. Und dann müsste man sagen, wo willst du hin? Und wenn das passieren würde, was du dir vorschreibst, dann geht das und das sind die Nachteile. Du musst mehr arbeiten. Deine Beziehung könnte in die Brüche gehen, weil du, wenn du mehr arbeitest, bist du weniger zu Hause, ist klar. Und das musst du dir überlegen. Ist ja nicht alles so leicht zu verkraften.
Nee, da hängt natürlich viel dran. Es war ja jetzt auch rein hypothetisch, also.
Aber wir können ja mal gucken, ob das, was in eurem Glas jetzt ist,
ein Hit
werden könnte. Also, ist eine Rebsorte, die, glaube ich, so ein Dauerbrenner-Hit eigentlich in Deutschland ist. Das ist ein Weißburgunder. Eigentlich ganz lustig, wenn man sich die Zahlen mal anguckt. Es sind gerade mal irgendwie knappe 6% der deutschen Weinanbaufläche mit Weißburgunder bepflanzt. Inzwischen vielleicht ein bisschen mehr, aber irgendwie doch eine Rebsorte, die, glaube ich, immer eine sehr, sehr omnipräsente zur Staustellung hat. Ne? Das ist irgendwie neben dem Grauburgunder natürlich irgendwie eine sehr ähnliche Burgunder-Rebsorte. In dem Fall sind wir an der Nahe, ein Weinanbaugebiet, das, glaube ich, gar nicht so bekannt ist in meinem Spiegel. Du hast in der Nahe schon so einige Häuser, wie zum Beispiel Diehl oder sowas. Mhm. Oder in dem Fall das Gut Hermannsberg, sehr klassische Betriebe, Traditionsbetriebe. In dem Fall jetzt auch schon, die Gründung war 1902, Weißburgunder 22. Ebenfalls das Thema ein bisschen moderater am Alkohol, 11,5%, unglaublich viel Frische. Es hat ganz kurz einen Holzausbau mitgemacht mit so einer leichten Maischegärung. Das heißt, wir haben so ein bisschen mehr Charakteristik im Wein. Trotzdem aber immer noch das Thema, wir sind immer noch vor der Vorspeise beim Mittagessen. Was Schönes, Frisches, Leichtes, eine gewisse Süffigkeit immer mit dabei. Aber trotzdem halt so eine gewisse Struktur am Gaumen, dass es halt nicht wegflacht.
Ja, du hast ja schon alles gesagt dazu.
Ja.
Ja, das ist eine meiner Lieblingstrauben, weil eben die Säure reduziert ist, weil er schön frisch ist. Ich habe momentan den Weißburgunder, von Winning ist meine Lieblingsweißburgunder.
Cool, ja, klar,
ne?
Natürlich auch ein Klassiker.
Der hat ein bisschen mehr Holz drin.
Ja, noch. Winning ist immer ein bisschen mehr am Holz, das stimmt schon, ja.
Aber das ist eine tolle Traube. Man wechselt ja so auch im Laufe seines Lebens mal ein bisschen seinen Geschmack. Mal das ist der Riesling, dann ist das und momentan ist das Weißburgunder. Und ich glaube, die sind auch im Falstaff oder im Feinspeck, aber gerade die besten Weißburgunder. Ich weiß nicht, ob die dabei sind, aber könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, ist natürlich immer so ein bisschen das Thema. Ne? In Deutschland haben wir ja immer so ein bisschen, wenn man sich mal diese VDP-Pyramide anschaut, irgendwie du hast ja den Gutswein, Ortswein und dann kommen die Lagenweine und so ist es ja immer so ein bisschen die Definition, du darfst ja den Weißburgunder per se überall anbauen, aber nicht überall darf er dann zum Beispiel zum ersten oder großen Gewächs gekürt werden, aber es gibt inzwischen, finde ich, echt einige Paradebetriebe, die aus der Rebsorte wirklich richtig, richtig viel rausholen und da sind wir dann auch, finde ich, halt wieder in dieser Thematik, es ist eine Burgunder-Rebsorte und eigentlich eignet sich es sehr, sehr gut für den Ausbau im Holz, weil du diese charmante Seite rauskitzelst, du hast so eine gewisse Opulenz, eine gewisse Cremigkeit, was man hier, finde ich, auch hat, die aber, und das heißt, bin ich völlig bei dir, einer moderaten Säure gegenübersteht. Ne? Und es wirkt halt irgendwie nicht kitschig oder puffig, sondern ist immer alles sehr gut gemacht. Und
sehe ich genauso, also gute Auswahl. Ich möchte noch dazu was sagen, also was ich nicht mehr gerne ab kann, so im Weinhandel oder im Weinläden oder bei Sommeliers, ich brauche keine billigen Geheimtipps mehr. Ne? Also ich habe so einen Geschmack entwickelt im Laufe meines Lebens, dass ich wirklich was Gutes haben möchte und nicht, nicht, ich habe da kenne noch einen Winzer, da war ich vor 3 Jahren mal und der macht zufälligerweise einen guten so und so. Kann er für sich behalten. Also,
das ist eine Thematik, mit der man als Familie sehr oft konfrontiert ist, dass Gästinnen und Gäste sagen, ich war gerade im Urlaub, haben wir das super Weingut, total Geheimtipp, mach nur 80.000 Flaschen, was dann gar nicht so wenig ist am Ende des Tages. Ja. Und das musst du mal probieren, dann ist immer so, ja.
Da bin ich eher verschlossen.
Genau, bring doch mal eine Flasche mit und dann trinkst du, danke dafür.
Genau. Ne? Also der ist aber wirklich gut.
Ja, genau. Ja, und ich meine, am Ende des Tages sind es halt auch oft die Klassiker, die halt einfach auch Spaß machen. Ne?
Aber man muss ja auch irgendwann anfangen. Wenn ich jetzt ein junger Winzer wäre, dann müsste ich ja auch sagen, okay, wie kriege ich meinen Wein jetzt populär? Ich muss mich natürlich da bei all den Wettbewerben möglicherweise anmelden, beziehungsweise ich muss mich irgendwie präsent machen. Das ist ja auch nicht leicht.
Ja, da gibt es eine gute Geschichte von dem Schneider aus der Pfalz.
Ja.
Der ist hingefahren, so Leute läuft die Geschichte, und den man gerade getroffen hat vor einer Woche. Der ist nach Sylt gefahren, in Sansibar, hat sich mit ihm zusammengesetzt, hat den so bequatscht, dass der eine Sonderedition
den Säckler übernommen. Oder den Sommelier damals, ja.
Den Säckler, und seitdem sind die Freunde und dann macht jetzt die ganzen Sachen. Es gibt viele gute Winzer, die heißen Schneider übrigens.
Ja, ja.
Aber
einige. Ich glaube, du meinst Markus Schneider.
Markus Schneider, und der hat da eben diesen Mut gehabt, das eigentlich wie Entdecken eines Künstlers. Er hat gesagt, ich habe ja auch unheimlich viel Wein im Hof, was mache ich jetzt damit? Also sagt er, fahre ich dahin, wo am meisten Wein getrunken wird.
Ja.
Und hat, seitdem sind die beiden mit Freunden und er verkauft da jetzt, also überall auch in den ganzen Geschäften und so weiter. Hat ein gutes Design auf den Etiketten.
Ja.
Er kennt jeder, der genau wie die Marke, ich hoffe, wir kriegen den nicht jetzt nachher, die Marke Primitivo. Primitivo ist natürlich deswegen den Erfolg auch, weil der extrem gut in Deutschland auszusprechen ist. Ne? Der Primitivo könnte auch ein norddeutscher Wein sein. Also,
ja. Und das italienische Reinzug, Primitivo, das geht relativ schnell.
Also und Primitivo klingt auch nicht teuer, ne?
Klingt auch nicht teuer.
Genau wie Nero d'Avola oder solche Sachen natürlich
auch. Der läuft jetzt sehr viel, der Primitivo ist so gut zu vermarkten. Ist auch kein schlechter Wein.
Aber. Nee, wir wollen hier keinen Wein bashen. Aber ich finde das interessant, weil Schneider ging ja wirklich dann durch die Decke. Der war wahrscheinlich nicht nur in der Sansibar, sondern auch an einem
überall, wo
paar anderen Orten, ja, und hat's dann gemacht. Im Übrigen war es ja früher so, dass die Weinhändler beziehungsweise die Weingüter ja auch aus den Weingebieten mit LKWs hochgefahren sind, jetzt mal hier in den Norden oder auch in den Süden, und haben ihre Weine wirklich direkt vor Ort verkauft, ne? Sind teilweise von Tür zu Tür gegangen, beziehungsweise ja bei den Einzelhändlern, aber auch im Privatverkauf.
Ja, machen die jetzt ja teilweise auch noch nur mit Lastwagen, ne? Richtig. Also man kann dann bestellen und kommt dann mit Lastwagen vorbei. Ist natürlich extremst teuer für die, ne,
das zu
machen. Aber die machen das nur noch aus guter alter Sitte.
Aber dieser Direktvertrieb.
Ja, den gibt's ja auch immer noch, ne? Also viel so dieses B2B, was du dann hast, das sind dann in der Regel natürlich auch die etwas größeren Betriebe, die halt dann sagen, naja, wir kaufen direkt an die Endabnehmenden.
Und der Endabnehmer hat gesagt, das ist mein Weinhändler, wie gesagt, mein Zahnarzt und mein Anwalt.
Genau, also, das ist mein Weingut.
Und da bleibe ich auch treu, der kommt ja auch zu mir.
Ja,
der fährt ja hier vor, kommt extra von der Mosel und stellt mir hier
die. Und das ist ja eine schöne Bindung, das gehört ja zu allem, was mit Geschmack gehört, ja auch eine gewisse Imagination vorstellen, wenn du den jetzt auch kennst, den Winzer. Ich habe da auch so jemand Porzelt aus der Pfalz, ist nicht sehr bekannt, macht aber sehr guten Cremant, finde ich jedenfalls, weil ich habe da mal ein paar Tage verbracht, ich kenne ihn und mir schmecken die Weine gut. Es geht einer nach dem anderen jetzt raus aus der, eben der Weißburgunder ist nicht mehr, weil den er macht, ist nicht mehr meiner, sondern eben der von Winning, ne? So ist das denn mal im Wettbewerb.
Ja.
Aber die Bindung war schon da, ja.
Mal zurück zu den Anfängen. Weißt du noch, was der erste Job war, für den du Geld bekommen hast?
Ja, das, also für den Geld bekommen habe ich als Schüler und hat man immer gearbeitet, was Landvermessung oder was auch immer, diese Dinger da gehalten, diese Stangen.
Ja, habe ich nie gemacht. Ich habe Zeitung ausgetragen.
Ja, Zeitung ausgetragen, aber ich meine, in dem Ades gab es einen sehr, sehr bekannten Musikchef, Schallplattenchef Sigi Loch.
Ja.
Den kennen wahrscheinlich viele nicht mehr, oder viele kennen jetzt als von der Jazzmusik her, und da durfte ich dann Pressetexte schreiben.
Okay.
Und das fand ich ein großer Vertrauensbeweis. Ich kam als Schüler dahin und sagte, der Junge gefällt mir, oder was weiß ich, will er zu seinem Pressechef gesagt, lass dir mal ein bisschen was schreiben, da habe ich so Biografien für 80 Mark
Als Schüler?
Ja.
Wow.
Ja, und,
aber 80 Mark war ja richtig viel.
War nicht schlecht.
Oder?
War nicht schlecht. Also ich war da ganz zufrieden. Außerdem hatte ich ein bisschen was mit der Musikindustrie zu tun und konnte noch sagen, die CD war es ja Quatsch, die Vinyl gefällt mir und die gefällt mir und die gefällt mir.
Dann hast du wahrscheinlich auch ein paar abgestaubt.
Natürlich.
Ja, ich meine, du musstest sie auch mitnehmen.
Ich muss das ganze Repertoire immer kennen. Ja. Natürlich, den ganzen Backkatalog heißt das heute. Ne?
Den Künstler, den wir jetzt hören, der ist Backkatalog wie aktueller Katalog. Und das seit, ja, auch mal locker 55 Jahren, würde ich sagen, ne? So lange veröffentlicht dieser Kollege schon Musik. Und er sagt sich, einer muss den Job ja machen. Wir hören Udo. Udo Lindenberg.
Das macht einen richtigen Rockstar aus. Schmeiß den Fernseher aus dem Fenster raus. Und reich nicht Drogen, so wie Keith Richard. Und dann zu Blutwäsche zehnmal im Jahr. Und nicht im Haus, sondern im Hotel. Da finden ihn die Ladies schnell. Dann läuft es ab, so wie gewöhnlich. Den Kunden, die sind matt, der Chef ihn auch persönlich. Ja, wenn ich auch manchmal tierisch hart ist. Wenn sonst keiner, sonst gibt keiner hier am Start ist. Dann ist ja alles nichts. Einer muss den Job ja machen. Bitte keine halben Sachen. Einer lässt es richtig krachen.
Tja, Udo ist einmalig, finde ich. Hat auch die deutsche Sprache sehr geprägt. Ein fantastischer Mensch. Und höre ich immer wieder gerne, am liebsten höre ich den Titel Eigentlich bin ich ganz anders. Das ist zwar ein Zitat,
ja.
Aber also einmal, das heißt, eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Das finde ich eigentlich ein guter Satz.
Ja, der ist sehr gut.
Und Udos Show zu sehen, ist einfach ein Traum. Und ich glaube, Udo und ich, wir kennen uns auch, würde ich mal sagen. Wir umarmen uns, wenn wir uns sehen. Und darauf bin ich auch relativ stolz.
Aber zusammengearbeitet habt ihr nie?
Ne? Wenig.
Wenig.
Mhm. Gut, wenn man so ja auf einem gewissen Level arbeitet, dann kennt man sich auch.
Ich wollte gerade sagen, du wirst doch auch, wenn du jetzt hier, ich hatte das vorhin gesagt, Reeperbahn-Festival, da kommen ja nun extrem viele Leute zu dir und sagen, Mensch, schön dich zu sehen. Wie geht's dir? Oder?
Na gut,
du kennst ja ganz, ganz viele.
Ich kenne ja ganz, ganz viele und habe viele Zeit schon mitgemacht. Und danach bin ich ja in diese Fernsehbranche gegangen, auch relativ erfolgreich. Und jetzt wieder zusätzlich in die Musikbranche, wie gesagt, mit Tim Bensko, mit Sascha, etc., etc. Dann kennt man halt mehrere Leute. Ja. Das bleibt ja nicht aus.
Das ist so schön, das Understatement, was du hier rüberbringst.
Naja, man darf sich ja nicht überschätzen. Also wir dürfen uns sowieso nicht überschätzen. Der Künstler muss von sich alleine existent sein.
Ja. Ne?
Außer man macht ein Pop-Projekt, also eine Korean Band vielleicht, also aus Korea. Das Ganze ist alles nicht so wichtig, wie man sich immer manchmal nimmt. Das führt auch zu geistigen Verwirrungen dann, wenn man plötzlich meint, das Zimmer ist nicht groß genug und das Bett ist zu klein und das Essen müsste schneller kommen und warum ist die Bühne nicht größer und so. Mhm. Das bringt dann ja nicht weiter.
Nee.
Man muss trotzdem präzise arbeiten, das meine ich jetzt nicht. Also der Künstler hat seinen Rider, das steht alles drauf, was wie zu sein hat, von links oben das und von rechts das und die Gitarre und so weiter. Das wäre falsch, wenn man da das nicht füllen könnte, ne? Aber und es gibt auch einen Kostendruck. Wenn man einen Tourneevertrag macht, wird er kalkuliert, wir rechnen mit 4.000 Leuten pro Konzert und wenn dann nur 2.000 kommt, dann kommt schon mal eine Diskussion von allen Seiten.
Und wer ist dann schuld?
Naja, wer wohl? Der Künstler, nein, Quatsch. Der Manager natürlich. Ja.
Einer muss ja der Prellbock sein, ne?
Ja.
Bist aber du das gerne? Oder füllst du die Rolle gerne aus?
Ja.
Ja?
Also gerne aus, also Gott, ich...
Das naja, ist, aber wenn, einer muss es machen, einer muss den Job
einer
ja machen.
Einer muss den Job ja machen, ja, ne? Klar, das und dann... wer geht schon gerne freiwillig auf eine Bühne? Also früher hatten wir alle Angst, eine Geburtstagsrede zu halten und der Künstler geht hin und fängt einfach an zu singen. Oder ja. Früher hatten wir alle Angst, übrigens uns fotografieren zu lassen. Ne? Bloß nicht fotografieren, ich weiß nicht, sehe ich gut aus, sind die Haare richtig, heute ist das Das ist ja.
Heute kannst du ja nichts mehr dagegen tun.
Heute ist das ja automatisch.
Du kannst ja nachbearbeiten.
Aber auf die Bühne zu gehen und zu singen, finde ich schon, gehört viel Mut. Ne? Wenn man Erfolg hat, ist das alles immer sehr viel easier. Aber wenn man alleine steht und, erzählt Herbert auch immer wieder, unsere ersten Konzerte, da kamen, also wir übertreiben vielleicht ein bisschen, kamen vielleicht 6 Leute in Berlin. Das ist schon doof. Oder 4 vielleicht. Also sagen wir, 6 und 2 waren eingeladen. Also jedenfalls.
Es gibt auch immer die sagen, wir spielen, wenn die Gästezahl höher ist als die Anzahl der Bandmitglieder.
Ja, so haben das haben wir so, damals auch so gemacht. Das ist immer so ein Running Gag, wenn wir uns sehen.
Ist noch einen weg von der Bühne, ne?
Ja, und das, aber dann
heute ohne Schlagzeug.
Den musst du aber eben durchhalten, ne?
Ja.
Also. Mein Gott. Trotzdem ist es natürlich doof. Der Veranstalter sagt dann, ihr habt doch was ganz anderes versprochen und, da hängen ja viel Sachen dran. Ja.
Kannst du eigentlich, hast du ein Instrument gelernt?
Nein, aber ich bilde mir ein, dass ich Schlagzeug spielen könnte.
Wenn du wolltest.
Wenn ich wollte. Na, ich habe zu Hause ein elektronisches, kennt ihr wahrscheinlich elektronisches Schlagzeug, da hört man nichts, sondern nur über Kopfhörer. Ja. Und dann habe ich angefangen, da Schlagzeugunterricht zu geben und ich bin keiner, das ist ein Nachteil in meinem Charakter, ich kann sehr schlecht Anordnungen empfangen.
Ach, ja, ne? Andersrum besser, ne?
Andersrum besser, ja. Nun war ich auch nie angestellt. Also muss man dazu sagen, so ein bisschen wie so ein freilaufendes Pferd. Ne? Also, ja. Dann, obwohl ich natürlich, ich habe die Künstler sagen, was sie zu tun haben. Ich habe auch eine PR-Firma, der Kunde sagt, was wir zu tun haben. Also schon so, dass der Mitarbeiter sagt, was ich zu tun habe. Ne? Also sprich, hier heißt das Homeoffice. Und da gibt es ja so 1000 Sachen. Ja. Ne? Also nicht so, dass der Druck nicht da ist, aber wenn man ein Schlagzeug lernen will und dann die Noten vorgeschrieben sind und die du dann umspielen musst, da war irgendwann mal Schluss. Vielleicht fehlt auch das Talent.
Also dann hast du immer nur Freestyle gemacht.
Naja, man merkt aber, dass es eben nicht Freestyle ist, sondern nicht können.
Okay. Mhm. Aber es ist schön, sich daran mal zu probieren und auch abzureagieren.
Außerdem wollte ich spielen wie der Schlagzeuger von Prinz. Also das muss man auch nochmal.
Ja. Da spielen wir jetzt lieber nicht Prince.
So was ähnlich spielen wir jetzt. Johnny Hallyday ist ein fantastischer Künstler. Belgier, wenn ich das richtig weiß.
Ja.
In Frankreich lebend. Alle Franzosen sahen aus wie Johnny Hallyday. Ich glaube, als er gestorben ist vor ein paar Jahren, war der ganze Champs-Élysées voll von mehr als 1 Million Leute. Ein toller Sänger im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich wollte immer mit ihm arbeiten und er wollte aber nie nach Deutschland. Klar, bei so einem Megastar, ich sag, was soll ich jetzt in Deutschland noch gewinnen.
Ja, ich glaube, der war in den ganz frühen Jahren in Deutschland.
Ja, mal, ganz, ganz lange.
Ja, ich glaube, er hat nicht mal mit Achim Reichel auch zusammen Auftritte gemacht. Aber das war vor deiner Zeit.
Das war vor meiner Zeit.
Da hast du noch nicht mal Pressetexte geschrieben.
Nee. Und dann, da ich viel in Frankreich bin, auch übrigens ist ja die Musikmesse Milan war immer in Frankreich. War man schon regelmäßig in Frankreich. Und es ist so toll, wenn man die Franzosen in den Kneipen sieht und davon ist immer einer, sieht aus wie Johnny Hallyday.
Immer noch, ne?
Ja, immer noch. Ne? Und er singt auch wirklich fantastisch und war noch mit Sylvie Vartan, teilweise, glaube ich, immer on und off verheiratet, aber 20 Jahre lang.
Aber in Deutschland war er nie so richtig
populär, ne? Aber er wollte auch nicht.
Er wollte, nee.
Ne? Wollte nicht kommen.
Du hast ja gerufen.
Na, wir werden das sicherlich unterbringen können, ja. Zum Beispiel, ne? Das ist zwar noch nicht die ganze Miete, aber ein
Drittel. Naja, aber schon mal.
Teilmiete.
Hm? Ja, ne?
Ein Zimmer, gutes, großes Zimmer in der WG.
C'est pas facile de se faire un beau jour lâché. Perdre prise de se sentir tomber. On pensait que tout était bien fixé. Mais voilà que le sol se met à trembler. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je pensais qu'on était parti pour des années. Comme le boulot que je venais de trouver. Mais l'abattoir ne veut plus embauché, il ne me reste plus qu'un seul projet. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ouais. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. J'en avais trop pour nous deux. J'en avais trop pour nous deux. Et je sens.
75 war, als er das aufgenommen hat. Das ist ein spätes Werk. 2 Jahre später ist er dann verstorben, 2017. Wir sagten gerade eben, der klingt so ein bisschen Westernhagen stimmlich durch. Würdest du das auch so sehen?
Nee. Würde ich nicht so sehen. Ich dachte gerade an Elvis, aber wahrscheinlich habt ihr eher recht. Also er hat ja dann, wenn er 75 war, als er das aufgenommen hat, hat er auch schon ein ziemliches Leben hinter sich. Ich glaube, im Staat hat Ärger gehabt. Trotzdem kamen diese 1 Million Menschen zu seiner Trauerfeier. Ich glaube, ob er selbst was hinter sich hat, weiß ich nicht. Aber seine ganzen Beziehungen, das war also sehr belegtes Leben, deswegen ist de l'amour als Franzose auch ein Statement, finde ich.
Ja.
Also als französisch sprechender Belgier, logischerweise. Mm.
Jetzt mal die Frage, die kann man wahrscheinlich gar nicht pauschal beantworten. Ich will auch gar nicht so klischeehaft hier jetzt rüberkommen. Aber gibt's denn diese Künstler noch? Haben wir noch echte Künstler, die da nachwachsen?
Nein, die da nachwachsen ist jetzt noch eine Relativierung, die du da gesagt hast. Die alte Garde ist ja so, Westernhagen, Grönemeyer oder Grönemeyer, Westernhagen, Lindenberg, Bapp und so weiter. Ne? Ja, ich hoffe, dass die nachwachsen. Dann kommt die deutschlingende Gilde, die neue Generation, das ist vielleicht die letzte Generation, die noch große Hallen füllen könnte, Giesinger, Bensko und so weiter.
Ja.
Das liegt auch daran, dass aus meiner Sicht dass heute sehr viel mehr am Reißbrett teilweise entsteht. Also du kannst hier jetzt was aufnehmen, dann schicke ich das nach Berlin, dann kommt da der Schlagzeuger dazu und den kenne ich aber gar nicht. Und dann geht das weiter zum Bassisten nach Mannheim und dann wird das irgendwie gemischt in Arnheim. Und da kommt ja dieses Teamgeist nicht mehr so dahin. Heute stand gerade eine lustige Meldung irgendwo in einem Dienst von Maffei mit Tabaluga, wo die alle sehr viel getrunken haben. Die haben das anders ausgedrückt, aber ich sag das mal so, das konnten die natürlich machen, weil die sich auch immer aushalten müssten. Ne? Und durch das Aushalten kommen natürlich Aggressionen zustande, aber auch Freundschaften und kreative Kräfte. Das ist selten, dass Bands heute noch so zusammenhalten. Mhm. Man mietet sich irgendwelche Musiker und die kommen dann mit auf Tour und danach geht man dann wieder nach Hause. Und deswegen kommen solche Gebilde nicht mehr zustande. Mm. Sind ja schon früher ausgestiegen. Also Niedecken sind ja ohne Bab. Oder jedenfalls hat es keine feste Band mehr in dem Sinne. Die Zeiten ändern sich halt. Dafür sind es aber heute die ganzen Hip-Hopper groß. Füllen große Hallen, die ganzen Frauen füllen große Hallen. Ne? Oliver und die ganzen Leute dreimal in Köln ist es die Lynx-Arena, hier heißt die wahrscheinlich auch jetzt Konzertfang oder wie auch immer Arena. Das ist eine andere Generation.
Ja.
Die Konsumenten wollen vielleicht auch gar nicht mehr in Massen so viel Musik hören.
Ja, und es ist einfach auch vielschichtiger geworden, nicht? Weil du sagtest gerade, die älteren Stars, ja, die etablierten, die füllen ja auch noch Hallen.
Die füllen noch Hallen und die sind natürlich deswegen auch gut für die Veranstalter, nicht? Das sind doch. Was macht, kommt die Generation, die nächste, wo? Also ich glaube, Lindenberg hat die letzte Tournee gemacht, Maffei hat die letzte Tournee gemacht, Westernhagen war auf jeden Fall auch, glaube ich, als letzte Tournee angekündigt. Letzte Tournee heißt letzte Tournee.
Ja.
Also nächstes Jahr nicht mehr. Natürlich wird es immer einige Brüche geben, dass man doch noch ein paar Sachen macht.
Aber ja, aber dann wieder Einzelgigs.
Ne? Einzelgigs. Sehr, sehr letzte Tournee.
Ja, große Einzelgigs.
Aber das stellt natürlich die Veranstalter, wir arbeiten ja mit vielen Veranstaltern sehr gerne und sehr gut zusammen, vor Herausforderungen stellen. Ne? Mhm. Was macht man in die Hallen?
Und an dieser Stelle folgt jetzt ein bisschen Werbung. Und wer uns schon länger zuhört, der weiß, wir spielen unsere Vinyls mit einem Platinum-Plattenspieler von Sonoro ab und sind von dem absolut begeistert. Denn Sonoro steht seit über 15 Jahren für German Audio Design und vereint in seinen Produkten herausragenden Klang, anspruchsvolles Design und einfachste Bedienbarkeit. Neben Plattenspielern, Hi-Fi-Receivern und Lautsprechern kennt man Sonoro wahrscheinlich vor allem für seine All-in-One-Audiosysteme, wie das Meisterstück. Der Clou beim Meisterstück: in einem Gerät bekomme ich alles, was mein Musikliebhaberherz begehrt. Denn in dem kompakten Gehäuse sind neben Radio und CD zahlreiche moderne Musikquellen wie Bluetooth, Apple AirPlay, Google Chromecast, Spotify und Tidal Connect integriert. Und über AUX, USB, HDMI und alle weiteren gängigen Eingänge lassen sich natürlich darüber hinaus weitere Geräte anschließen, wie natürlich auch der Plattenspieler. Und das fein abgestimmte 2.1-System bietet dank 5 individuellen Class D-Endstufen einen beeindruckend breiten Stereo-Sound. Wer also den Platz oder auch die Kosten für eine Einzelkomponentenanlage scheut, sollte sich das Meisterstück mal echt genau angucken. Und angucken ist hier wörtlich gemeint, denn neben dem beeindruckenden Sound sieht das Teil auch noch richtig gut aus. Das Auslasern zum Beispiel der geometrischen Form in der Aluminiumfront vor den Speakern dauert ganze 45 Minuten in der Produktion. Also da hat man sich es definitiv nicht einfach gemacht, damit dieses Meisterstück richtig gut aussieht. Das Meisterstück bzw. alle Informationen dazu findet ihr online unter sonoro.com. Das war die Werbung und weiter geht's.
Vielen Veranstaltungen sehr gerne und so gut zusammen vor Herausforderungen stellen. Ne? Mhm. Was macht man in die Hallen?
Wir füllen jetzt nicht die Hallen, sondern Jonas hat das Glas gefüllt.
Ja. Jetzt eine Rebsorte, die meines Erachtens nach eine Zeit lang ein bisschen aus der Zeit gefallen ist und jetzt eigentlich gerade ein sehr spannendes Revival hat, nämlich Silvaner. Ich glaube, Silvaner, Müller-Thurgau, so eine Rebsorten, die eigentlich mal eine große Relevanz hat und dann irgendwann in so eine gewisse Bedeutungslosigkeit irgendwie verfallen sind. Wir sind in Franken, in Retzbach, wenn wir uns filmen, haben wir über die VDP-Pyramide, der Qualitätspyramide gesprochen. Wir sind jetzt eine Stufe hoch, wir sind jetzt beim Ortswein. Das heißt, alle Trauben dieses Weines müssen aus dem Ort Retzbach stammen. Das Weingut Mai, Rudolf Mai, ein total cooler kleiner Betrieb, sehr auf das Thema Ökologie, organisch, nachhaltigen Weinbau besonnen. Gibt's auch noch gar nicht so lange, Anfang der 2000er gegründet. Finde ich sehr spannend, weil es ein Wein ist, der eine interessante Charakteristik in der Nase aufweist und am Gaumen eine ganz andere Richtung einschlägt. Ne? Ich finde, man hat hier schon so eine gewisse Kräutrigkeit in der Nase, was ganz leicht Rauchiges. Du hast viel Kalkmineralität, die hier durchkommt, was dann so leicht dieses Vulkanische auch in der Nase macht. Und am Gaumen hast du dann fast so eine leichte exotische Frucht. Eine schöne Säure, bisschen knackiger, aber alles so ein bisschen fester und ein bisschen muskulöser.
Knackiger und muskulöser. Aber ich habe das Gaumenspiel.
Ja? Ja? Gefällt mir gut. Ich trinke an sich diesen Ippenhöfer oder wie der heißt?
Ipphofner.
Ipphofner, genau. auch aus Franken, logischerweise.
Genau. Klassisch ein Buchsbeutelchen.
Macht ein Buchsbeutelchen, genau. Du weißt auch, was du in der Hand hast sozusagen, was du trinkst. Aber der ist auch sehr schön. Ja.
Also ich glaube, was man hier natürlich sagen muss, die Stilistik, und ich bin dann völlig bei dir, so wenn wir so Leute wie Hans Wirsching oder sowas nehmen, klassisch durchgezogene Linie, alles im Buchsbeutel abgefüllt. Für uns Sommeliers, wir sind immer sehr dankbar, wenn man es in der klassischen Schlegelflasche abfüllt, weil es wesentlich besser einzulagern ist. Es gibt immer die Spielereien, Witzeleien, wo du sagst, die Buchsbeutelflasche passt halt in keinen Kühlschrank rein, also in keinen Profikühlschrank, sag ich mal. Die hier ist eine wesentlich modernere Stilistik, ne? Also ich finde, Silvaner kann ja doch immer sehr viel Frische aufweisen, so eine gewisse Leichtigkeit und eine gewisse Beschwingtheit. Und hier ist es durchaus ein bisschen progressiver zu betrachten, finde ich.
Wie ist denn das eigentlich so? Ich wollte da gerade so eine Analogie spinnen. Weine sind weg, Silvaner hatten wir lange nicht oder war nicht in der Breite. Blick kommt dann wieder. Wir haben mal den Chardonnay, die Chardonnay-Welle gehabt, der war dann weg, den wollte keiner mehr. Dann kam der Chardonnay wieder. Das ist ja auch so. Wie kommen diese Comebacks zustande?
Naja, auch da gibt es natürlich Interessenvertretungen, die das vorantreiben. Also ich mache sehr gerne momentan Viognier-Traube.
Cool.
Die mache ich sehr, sehr gerne. Und dann gibt es da sicherlich Marketing. Marketing klingt immer so negativ. Viel Presse, viel Besuch von Sommeliers, viel. Es gibt sehr viel Weinmessen auch,
ja.
Mehr als wir denken. Ne? Da wird der Wein vorgestellt. Für Leute wie dich, wo du dann sagst, den kaufe ich doch mal. Und irgendwann hat man auch die Nase voll. Ich habe also lange Riesling gerne getrunken. Es gibt wunderbaren Mosel-Riesling von Busch.
Einer der Clemens Busch.
Clemens
Busch,
einer der besten.
Großes, tolles Wein, ja.
Aber ich kann ihn jetzt momentan nicht mehr trinken. Da tue ich ihm Unrecht und ich habe ihn zu viel getrunken. Ne? Da gibt's ja dann die verschiedenen Lagen und so weiter, Schiefer, was auch immer. Und jetzt will ich eben etwas, was mit weniger Säure.
Ja, mehr Komplexität, ne?
Mehr Komplexität. Und das sind auch so Modeerscheinungen. Wenn das aber überall so ist, wenn wir alle zu viel Riesling getrunken haben, das kann ja mal passieren. Also meine in der Masse, ne? Denn dann kommt eben andere Wein da zustande. Also,
meint ihr nicht, dass sich der Geschmack auch ändert? Dass also man sagt ja, so, ach, das jetzt ist mal wieder eine andere Zeit, musikalisch ja auch vielleicht und beim Wein auch, dass ich einfach sage. Ja,
das kommt darauf an, welches, also bei mir zu welchem Essen das ist. Also wir kommen nachher zu einer Band, Zudem würde ich zum Beispiel ein Chardonnay aus Amerika trinken, einen mit sehr viel Holz, ne, weil
in der Opulenz,
ja, der das Fülle, passt, ne? Passt in meinem Kopf, also und auch beim Essen. Ich bin zum Wein gekommen über die Musik übrigens. Ich war ja auch Tourbegleiter früher.
Du bist der prädestinierte Gast eigentlich. Ja, ja. Warum mussten wir 38 Folgen warten?
Nein, das war ganz spannend. Al Stewart hatte Time Passages in Year of the Cat geschrieben, ja, und ich war der Tourbegleiter. Und der hat gesagt, pass auf, Alexander, es gibt zwei Deals. Du kannst abends mit uns mitkommen. Du suchst das Restaurant aus. Wenn es gut ist, zahl ich. Wenn es schlecht ist, zahlst du.
Nee.
Oha.
Ja.
Darauf hast du dich eingelassen.
Da habe ich mich eingelassen, natürlich die besten Restaurants ausgesucht. Und habe dadurch natürlich, und er war, glaube ich, irgendwann so ein Bordeaux-Freund, weil er damals extrem viel Geld verdient hat, weil er Singer-Songwriter war, also alles selbst geschrieben hat.
Ja.
Die Hits. Und so kam ich dann zum guten Wein. Das war ich von zu Hause gar nicht gewohnt. Mein Vater trank sein Leben lang immer die gleiche Flasche Riesling.
Ja.
Er wollte auch nicht wechseln. Also das war so sein Stamm. Also
einmal gefunden, bleibbar.
Einmal gefunden, da bleibbar. Alles andere ist sowieso Betrüger. Und so kam ich eigentlich über die Musik zum Wein. Ne?
Ja.
Und das fand ich eigentlich ganz gut. Und dabei bin ich dann geblieben.
Und woher wusstest du, in welche Restaurants man geht? Kanntest du die?
Ja, ich habe damals auch schon, das war wirklich kurios. Ich habe damals auch schon Essenskritiken geschrieben. Das war wirklich kurios.
Oh, nee, was?
Ich konnte ein bisschen schreiben, deswegen ja auch die Biografien von den Musikern. Und dann suchte die Zeitschrift in Bonn, die Zeitung in Bonn, eben jemand, der über die Restaurants schreibt. Und dann gehst du zum Koch und sagst, was machst du? Sagt er das und das. Dann kam ich zum ersten Mal mit Kenia-Bohnen in Berührung. Die gab's, war damals neu und sagte, das sind Kenia-Bohnen. Und dann sagte er, aber mit Kenia-Bohnen. Hab dann geschrieben und dann war dann der Bericht.
Und du durftest aber auch essen?
Oder ja.
Warst du eingeladen noch?
Ja, wichtiger war aber das Geld.
Ach so, ja, gut. Nicht das gesparte Geld.
Nein, nicht das gesparte, sondern das Geld, was du da brauchtest. Ne?
Und insofern hattest du natürlich schon ein bisschen Ahnung. Wäre das nochmal was für dich? Schreiben? Ich meine, du hast jetzt keine Zeit, aber nochmal Restaurantkritiker?
Man tut denen ja teilweise recht und teilweise unrecht. Nicht? Teilweise erkennst du relativ schnell, oder nicht schnell, aber du erkennst die Tricks der Köche. Ne? Also gern genommen immer wieder rote Beete mit weißem zerbrochenem Käse, Schafskäse oder so. Das ist ein easy Ding, sieht gut aus.
Klassisches Ding, ja.
Ist toll und du merkst, wo er so ein bisschen sagt, das mache ich jetzt schon mal vorweg. Ich habe davon 20 Dinger im Kühlschrank und dann hacke das raus. Das kriegst du schon. Und manchmal finde ich auch diese, also was ich nicht sehr abkann mehr in der sehr, sehr gehobene Küche sind diese Prä-Dessert, After-Dessert, noch ein Dessert und dann gibt's dann zum Schluss noch
und
drei Stück Schokolade noch und bitte vor. Da wird einem ja schlecht. Ja, also ich nehme mir das vor, so alle Monate mal in so ein Drei-Sterne-Restaurant zu gehen. Aber es ist schon anstrengend. Ne? Also es ist wirklich anstrengend. Und heute ist ja, was fehlt in der Gastronomie, ist der Gastgeber. Also ich nenne den Namen jetzt nicht. Ein Drei-Sterne-Restaurant und dann sagt er um 10 jetzt ist Schluss. Der kümmert sich dann gar nicht mehr um einen. Ne? Also du wirst da so eingezwerft, die können aber um 8.30 Uhr kommen oder um 7.30 Uhr oder dann und dann müssen sie fertig sein und da ist der Ausgang. Das denn so für eine große Summe, das finde ich jetzt ein bisschen, also der Gastgeber, der sogenannte Maître, der wird heute oft eingespart, muss manchmal vom Sommelier ersetzt werden, nur da unterstelle ich immer, dass der einem, also nicht ich, sondern Mann, dass er einem bescheißen und die teuren Weine verkaufen will. Also du hast ja.
Können wir ja mal fragen.
Nein,
ja.
Aber du hast natürlich immer zu dem Maître, bis du dahin kommst und ihm vertraust. Und der, also es gibt ja, der Massonier ist ein gutes Restaurant in Köln
gewesen. Ja.
Wenn der mir was empfohlen hat, war es teuer, war aber auch sehr gut. Das heißt, das hat mir
ein schmaler Grat, ne? Ja. Das ist, ich würde mich, also das ist ja, ich mache es ja bei mir im Laden genauso. Ich bin auf der einen Seite als Gastgeber verstehe ich mich und als Sommelier, aber ich verstehe mich immer schon mehr als Gastgeber, weil ich finde, das ist gut, dass du ansprichst. Ist eigentlich eine der wichtigsten Rollen in jedem Betrieb, weil du bist so ein bisschen das Kommunikationsglied zwischen den Gästen, zwischen den Mitarbeitenden, aber auch zwischen der Küche und dem Service. Und am Ende des Tages ist es genau das. Es gibt wenig sehr, sehr, sehr gute gastgebende Personen, finde ich. Und dann ist es halt eben das Vertrauen, das du aufbaust, das hält, wenn es gut gemacht wird, für immer. Ich finde es immer sehr schön, wenn Leute kommen und sagen, letztes Mal war es so schön, was machen wir denn heute?
Ja.
Und das war cool und spannend und lass uns doch mal
und
hier.
Und das bringt auch Spaß.
Ja, ja. Und dann hast du so dieses Bingo, ne, wo das immer Ball ins Feld geworfen wird und dann, das war cool, jetzt machen wir was anderes und.
Kann auch mit fremden Sommeliers passieren. Ich war jetzt, habe mir einen Traum erfüllt, ich war im Tour d'Argent in Paris.
Oh, cool.
Das ist ein sehr bekanntes, gutes, und ich damals, als ich da als Schüler oder als Student da gearbeitet habe in Paris, war Tour de Jean unerreichbar. Ne? War, also, ist auch heute noch beinahe unerreichbar. Aber ist
immer noch relativ.
Ne? Und der macht so Sachen, die wir Deutschen auch nicht so gerne essen. Der macht so die Blutente, aber da wollte ich nicht drauf eingehen. Mhm. Da sind wir Deutschen ein bisschen sensibel. dann habe ich zu dem Sommelier gesagt, ich möchte mal gerne einen guten alten Weißwein trinken. Alten Weißwein, ja. Nicht alten Rotwein. Ne? Mhm. Und dem einen empfohlen, der war wirklich gut. Also der kostete auch Summe X. Mhm. Nicht so immens, wie die anderen Gäste da alle ausgegeben haben. Das kann ich nicht übers Herz bringen. Ne? Also, aber der war schon teuer und dem würde ich wieder trauen, obwohl ich den gar nicht kenne. Ne? Mhm. Und die haben ja so eine Wein, können Sie jetzt nicht sehen, weil
es ist sehr, sehr schwer, das Buch.
Sehr schweres Buch. Und die haben gesagt, die ganzen Weine können Sie nicht kennen. Da war, was weiß ich, 32, 33. Ich sagte, nee, aber ich kenne die guten Weingüter. Und von den guten Weingütern können Sie sicher sein, dass Sie die guten Weine auch nach mehreren Jahren trinken können. Ja. Und so hat er mir den einen empfohlen.
Weißt du noch, was das war?
Das war einer aus dem Elsass.
Okay. Ne? Ja.
Und den hätte ich alleine, ich kannte das Weingut gar nicht, was mich erschrocken hat. Und das war eine gute Empfehlung.
Ne? Mhm. Also, ja, gerade das Thema gereifter Weißwein, ne? Also es ist ja, du fängst ja, egal wer Wein trinkt, du fängst ja nicht mit Bordeaux aus den 80ern an. Mhm. Also das ist a, preislich für eine junge Person meistens relativ unerreichbar. Und gerade gereifter Weißwein ist halt einfach noch eine ganz andere Aromatik und Komplexität. Und da muss man sich halt reintrinken. Und das ist halt wichtig, dass jemand sagt, du pass auf, wir fangen mal da an.
Da muss man sich reintrinken, weil der schmeckt eigentlich wie alter Weißwein. Ich kann es nicht anders erklären jetzt, aber eben nicht wie frischer Junge.
Genau, du hast halt viel diese oxidative Reifung, viel mehr Tiefe, viel dunkler alles.
Ja. Wir drehen mal wieder in die Musik. Wir waren gerade in teuren Restaurants, aber jetzt gehen wir ins Poor Man Shangri-La. Rai Kuda hören wir jetzt.
About a friend of mine that you don't know. He lives way up a road that's lost in time. Don't know his name or where he's coming from. Only thing you know, he's a real gone cat, this friend of mine. He don't have no uptown friends that drive a Cadillac, but he's got cool threads up car. All his downtown friends like me ride around in the back, 'cause he's a real cool cat. Yeah, he's a real gone cat, this friend of mine. While all my boys will run with you, do anything that you want them to. Need a friend 'cause you're feeling blue. That old Faraday girl's never let you down.
Ja, ich muss zwei Sachen dazu sagen. Ich habe jetzt keine Künstler gewählt, mit denen wir momentan arbeiten, weil ich finde das ein bisschen profan, jetzt so eine Werbesendung draus zu machen. Ne? Also das gibt es ja viele und sehr gute, aber lass uns lieber generell über Musik reden, die nichts mit mir zu tun, außer dass ich da so ein paar Erinnerungen habe. Rai Kuda.
Da kannst du neutral sein, ne?
Ja, da kann ich neutral sein und ich war ja, das muss ich vorweg sagen, ich war ja auch Tourbegleiter, habe ich glaube ich schon gesagt, ne?
Ja,
und da kam Carsten Janke. Ja, Carsten Janke war ist so eine in Deutschland und besonders in Hamburg so eine Legende, der Veranstalter. Und da hatte, glaube ich, Rai Kuda und hat gesagt, Alexander, du fährst mit ihm durch die Gegend und machst das da alles klar, dass er sich wohlfühlt und dass eben die Interviews klappen und alles Mögliche. Und dann fuhr ich mit ihm los und sagte ich, so Rai, jetzt abends haben wir Konzert und morgens stehen wir auf und was machen wir dann in der Zeit zwischen Aufstehen und Soundcheck. Ne? Und da sagt er, würde gerne in Museen gehen. Oh. Und da haben wir uns alle Museen also die ich auch meistens kannte, aber das war schön. Und da habe ich Rai Kuda kennengelernt, ein ganz cooler Gitarrist, der damals sehr angesagt war. Ich glaube, der Stern ist dann irgendwann aus irgendwelchen Grund gesunken. Aber er macht wunderschöne Musik. Bob Till Do Drop ist eines der schönsten Alben, das jetzt hier nicht. Aber sind schöne Sachen und sehr angenehmer, hervorragender Künstler. Die Arbeit hat wirklich viel Spaß gemacht.
Tourbegleiter, wie bist du denn dazu dann gekommen?
Ja, ich habe ja geschrieben und haben die gesagt, wenn man schreiben kann, dann kannst du auch die ganzen Journalisten betreuen, dann fahr doch mit den Künstlern weg. Die gehen sowieso so ein bisschen auf die Nerven. Weil ja, denn ja, wenn irgendwas nicht klappte, dann wurde gleich im Headquarter in Amerika angerufen, also Headquarter aus Amerika wieder in Headquarter London angerufen, hat London wieder sich bei den Deutschen beschwert, das ist alles unheimlich nervig. Ne? Und dann haben gesagt, dann nehmen wir doch jemanden, der das alles aushalten muss und wir können in Ruhe unseren Job weitermachen. So ungefähr stelle ich mir das vor, war eine Entscheidung. Ich wurde sehr gut bezahlt und dann habe ich eben für verschiedene Veranstalter war ich dann eben ja Tourbegleiter. Ne? Das war ein bisschen schwieriger, wenn du den selbst fahren musst. Das ist wie zum Beispiel Donovan. Und dann hieß dann, ja, du musst zur Westfalenhalle nach Dortmund, dann aber ohne Google und ohne
das heißt, TomTom. Du hast die dann auch noch
gefahren.
Also du warst nicht nur Begleiter, sondern Fahrer und Koordinator. Ja,
nicht immer, kommt darauf an, wie viel Geld der Veranstalter ausgeben wollte für die ganze Reiserei. Mit Lucio Dalla sind wir einen Zug gefahren, mit, was weiß ich, 20 Italienern, die haben alle ihre Koffer verloren. Dann musste natürlich die Koffer wieder zusammenkriegen und so. Ne? Und ich sprach damals kein Italienisch, jetzt spreche ich ein bisschen. Und haben wir uns gut unterhalten, aber Lutsch und ich, das war wirklich schön. Und dann musst du eben mit dem so hinkommen, dass er von A nach B kommt, gut auftritt, gut gelaunt ist und morgen wieder von A nach B kommt. Das musst du dann in den Griff kriegen. Ja. Und dann natürlich auch die Beschwerden. Der eine sitzt falsch, der eine Gast möchte anders herumgesetzt werden. Die Interviews, die sind nicht angemeldet, müssen noch genacht werden. Der Vegetarier wollte kein Fleisch essen und so. Was denn so alles so auf einen zukommt, das musst du dann so ausgleichen.
Wie alt warst du da ungefähr? So, zu der Zeit?
21, 22.
Das hast du dir zugetraut? Oder hast du gesagt, hätte ich gewusst, was passieren kann?
Haben die mir zugetraut und haben gesagt, das musst du hinkriegen.
Du hast gesagt, mach
ja,
das
weiß natürlich, ich meine, damals mit zum Beispiel Donovan durch die Gegend zu fahren, war nicht uninteressant.
Ja.
Das ist ja, und deswegen hat man das natürlich gerne gemacht. Also, ich habe es jedenfalls gerne gemacht.
Naja, ich meine, du hast ja selber extrem viel dabei auch gelernt. Und war das denn der Initialzünder dann zu sagen, ich kann da mich auch noch mehr um Künstler kümmern?
Naja, ich habe natürlich gemerkt, wo die Bruchstellen sind zwischen Künstler, Veranstalter, Künstler, Label und so weiter. Nicht? Und wo es vermeintliche Missverständnisse gibt oder richtige Missverständnisse, das hat man dann schon gelernt. Mhm. Wenn auch andere Interessen, ein Label will eben Tonträger oder Streams verkaufen, hat mit der Tournee außerhalb dieser wirklichen passiven Beteiligung nichts zu tun. Und ein Veranstalter, der denkt nicht unbedingt an den Tonträger. Ne? Mhm. Der muss seine Tickets verkaufen. Also da gibt's schon so. Und je mehr du weißt, je mehr kannst du helfen.
Ja, klar.
Also aushelfen oder dazu beitragen, dass es gut wird. Ne?
Wo du Lucio Dalla sagst. Wann warst du mit Lucio Dalla unterwegs?
Ach, da bin ich sehr stolz darauf. Der stand aber hier nicht zur Auswahl. Ich habe Lucio in Deutschland, Schweiz und Österreich gemanagt und habe ihn auch in Italien oft besucht. Und das war schon toll, weil er sprach eben kein Deutsch und ich sprach kein Italienisch. Und das war eine gute Konversation. Man kann auch so miteinander zurechtkommen.
Ja.
Und Lucio ist einer der größten Künstler überhaupt. Ne? Sein Erbe geht jetzt ein bisschen in Vergessenheit. Dann wird halt nicht gepflegt. Aber das war schon toll.
Lucio Dalla war mein erster Kontakt in die Musikbranche. Er hat nämlich 78, 79 in Pöhl gespielt. Da war er ja bei der RCA.
War bei RCA, ja.
Und da um die Ecke war ein Italiener, La Pergola.
Ja, genau.
Und die gehörte dem Onkel meiner damaligen Freundin. Ich war, glaube ich, 15. Und wir kamen da rein in das Restaurant und Lucio saß da mit irgendwie Entourage. Und da hieß es dann, er spielt abends dann im Pöhl und wir wurden dazu eingeladen. Und dann sind wir da hingegangen. Ich hab mich da irgendwie reingemogelt ins Onkel Pö und dann sagt er, du setz dich hier hin vors Piano und wenn ich dir auf die Schulter tippe oder aufs Klavier tippe, machst du neben eine Kippe an. Ich glaube, er hat 15 Zigaretten in dem Konzert. Und ich als 15-, 16-Jähriger habe die Kippen angemacht, hab sie nach hinten gereicht und dann hat er zwei Tage dort gespielt und dann sagte er, morgen wieder. Ja, das ich dachte, ich muss übermorgen eine Arbeit schreiben, aber ich habe es trotzdem gemacht.
Ja, das war ein tolles Konzert, ne?
Das, ja, super. Also das war ja ganz
Höhe war damals das Musik die Musikhalle, also die kleine Zimmer eigentlich,
ja,
wo alle Helen Schneider und so weiter aufgetreten.
Und das war, glaube ich, das Album mit Coso Sarà und Anna E. Marco und so weiter.
Ich habe einmal, da habe ich wirklich einen Fehler begangen, da ärgere ich mich heute. Ich war bei Lucio in Bologna und da sagt, Alexander, willst du mitkommen? Ich will Caruso aufnehmen, also das Lied Caruso, dieser wunderbare Song Caruso. Willst du nicht mitkommen? Pavarotti singt. Und da habe ich gesagt, auch klassische Musik interessiert mich nicht so sehr. Und das war offensichtlich, wie ich auch in eurer Reaktion merke, ein Fehler. Ich wäre gern dabei gewesen.
Gut, man kann nicht überall dabei sein.
Aber das bedauere ich, ne? Logischerweise. Ne?
Glaube ich, ja. Aber ist er ein Nationalheld in Bologna, oder?
Ja, darüber aber Bologna, der hat ja, war ja, du warst ja, da hast ihn ja gesehen, der war ja klein und quadratisch.
Ja.
Hieß ja auch Il Ranio, die Spinne, weil er so behaart war, und er war aber Fan von Basketball.
Ja.
Also eben der Basketballspieler war eben so groß und Mitchell war so klein und so. Er hatte so für solche expressionistischen Witze hatte der viel Verständnis.
Ja. Und bis heute ist Bologna recht stark im Basketball.
Ja.
Also besser als im Fußball, glaube ich, sind die. Ja, jedenfalls.
Das war Lucio. Du hast mich auf Lucio, glaube ich, angesprochen, oder?
Ja, wie kam er denn da drauf? Ich weiß nicht.
Italienischer Wein, nee, das
kommt. Italienischer Wein, Tourbegleiter. Ich hätte
deutschen Wein anzubieten.
Jetzt kommt deutscher Wein, ne?
Ja, so haben wir uns dann
wieder. Ja, jetzt wollen wir mal schauen. Du hast gesagt, du hast deine Riesling-Phase vielleicht gerade eher ein bisschen abgeschlossen. Ich habe einen schönen Riesling dabei.
Ja, sehe ich schon.
Ich habe mir nochmal irgendwie im Keller geguckt, was man noch so Spannendes liegen hat. Und ich habe jetzt irgendwie nochmal wirklich was sehr Klassisches, Konservatives, aber auch sehr Zeitloses mitgebracht, was, finde ich, dann auch zu viel Musik passt. Schloss Vollrath, wenn nicht sogar eins der ältesten Weingüter der Welt, 1200, schieß mich tot, gegründet, beziehungsweise seit Anfang 1200 im Weinhandel tätig. Das ist jetzt ein großes Gewächs, 2016 aus der Lage Schlossberg. Was immer ganz spannend ist, Rheingau, ne? Also klar, wir haben die Mosel als das deutsche Riesling-Anbaugebiet mit ihren Steillagen. Dagegen ist das Rheingau dann immer eher so ein bisschen ein Tristesse vielleicht, ne? Weil es eben nicht so hoch ist, nicht die Steillagen hat, aber halt andere Böden, ne? Du hast halt eben nicht diese ganzen reinen Schieferformationen wie an der Mosel. Finde ich echt cool. Das ist ein Wein, der, glaube ich, gerade ein schönes Trinkfenster aufweist. Du hast eine schöne Reife in der Nase, aber im Gaumen dann doch wieder wirklich, es ist ein bisschen beruhigter, ein bisschen ruhiger, nicht ganz so laut und sondern eher so ein bisschen klassischer, ein bisschen ruhiger, ein bisschen gesetzter. Könnte durchaus wahrscheinlich auch noch ein bisschen Luft vertragen, muss man dazu sagen, aber mit so einem kleinen Extraschwenk geht das, glaube ich, ganz gut. Das
ist natürlich sehr schön. Also ich kann eigentlich nur allen Hörern, aber es wissen die Hörer selbst, große Gewächse empfehlen, weil die sind immer das Geld wert. Lieber zu viel Geld ausgeben für ein großes Gewächs, als zu wenig für einen schlechten Wein.
Absolut, voll. Ne? Und ich meine, muss auch fairerweise dazu sagen, das Schloss Vollrath vom Pricing her immer sehr moderat ist. Ne? Also wir haben natürlich, wo wir vorhin über die Fallsprachen, wenn du so Bücklin Wolf oder auch Winning nimmst, die natürlich für große Gewächse auch schon relativ gerechtfertigte, aber sehr hohe Preise aufrufen, ist man hier doch eigentlich immer mit einem etwas schlankeren Taler unterwegs und kann da doch
auch. Welcher Jahrgang ist das? Weißt du das? Welcher Jahrgang ist
16.
Das? Ja, schön.
16. Macht, finde ich, sehr viel Spaß gerade.
Manchmal ist die Zeit reif. Welchen Künstler, welche Künstlerin begleitest du denn oder ihr am längsten jetzt?
Und Hahn ist das sicherlich Barbara Schöneberger.
Ja.
Weiß ich gar nicht, wie lange, vielleicht 25 Jahre. Oder
25
so.
Jahre.
Das gleiche ist Sandra Maischberger.
Ja.
So in der Richtung. Das sind ja doch eine ganze Menge. Bernd Stelte.
Ja.
Ne? Ein sehr guter, das nennt man Family Entertainment in der Fachsprache.
So ja.
Der, ein sehr großer Weinkenner übrigens. Der holt auch immer die besten Weine raus, weil er hat einfach Spaß dran. Hat mir auch geschenkt, irgendwann hat er mir so geschenkt, so einen Kasten, wo du diese Kapseln vom Champagner.
Ah, die Plaque de Musée, das ist sehr, sehr schön, ja, haben wir auch, das ist toll.
Geschenkt,
das ist total cool, ne? Das ist mit so kleinen Magneten, hast du so kleine Erhebungen, dann plackst du die rauf, Scheibe drüber und finde ich sehr cool, ja.
Ja, der Bernd ist schon lange bei mir und dann mit den meisten arbeiten mein Team zusammen mit mir schon sehr lange.
Das ist dann aber auch schon ganz viel, sowieso Vertrauen ist ja ganz wichtig, aber auch ganz viel Verständnis. Ist man sich denn da auch sehr nah dann? Man kennt ja viel voneinander.
Sehr nah glaube ich nicht, weil ich fahre ja zum Beispiel nicht mit meinen Künstlern und meinen Klienten Urlaub.
Ja. Also, bist auch kein Tourbegleiter mehr, nur noch sporadisch.
Doch, bei Tim mache ich das, bei Sascha will ich das machen, aber also nicht bei allen Städten. Ne? Aber,
ja.
Nee, ich finde, das ist ja doch ein Arbeitsverhältnis und also der Narr schon, man weiß natürlich viel, man muss ja auch antworten, wenn Presse anruft und Fragen hat, diese berühmte Frage. Sind die jetzt geschehen oder nicht? Also scheißegal, ob die geschehen oder nicht geschehen sind, interessiert mich auch nicht. Ja, dann die Leser wollen es wissen, sage ich, ja, das ist aber nicht mein Bier. Aber man weiß natürlich schon im Hintergrund, was man sagen. Man kann den Leuten nicht anlügen. Ne? Man kann nicht sagen, es stimmt nicht und am nächsten Tag geht der Künstler dann zum Amtsgericht, wo man sich scheiden lässt und dann ist die Scheidung da. Also man weiß schon viel, aber es ist dann auch vertraulich. Mhm. Sehr nah würde ich. Einige Mitarbeiter sind mit einigen Künstlern, glaube ich, sehr nah, was auch richtig ist, die eben ständig mit den Kollegen zu tun haben. Ja. Also Claudia von Spreckelsen, die ja ständig mit Barbara zu tun hat, oder Peter Maus, die ständig mit Frank Rosin und Tim Raute, ja, die sind sich, glaube ich, schon eher nah. Aber es ist ein Arbeitsverhältnis. Also wer in der Küche gearbeitet hat, jetzt gerade bei den Köchen, und du weißt es ja, das ist auch kein, nicht nur Spaß, ne?
Nee.
Ja, und die Köche sind auch in ihren Ansagen, auch in der Arbeit, sind die nicht selten einen Satz zu viel.
Können wir auch jedem nur mal empfehlen, mal ein Praktikum in der Küche zu machen? Jungen Menschen, aber auch Älteren. Ich habe es als älterer Mensch gemacht. zwei Wochen in der Zwei-Sterne-Küche unterwegs. Hab schon ein bisschen was gelernt dort. Ich glaube, auf dem Weingut auch, ne?
Da ja, ich finde, du lernst. Ja,
gibt's schon. Da gibt's auch schon klare Ansagen.
Ne? Ich glaube, es ist so ein bisschen in der Branche, ich glaube, da ist wahrscheinlich die Musikindustrie gar nicht so anders. Es gibt Abläufe, die müssen in einer gewissen Struktur ablaufen. So, und du, es muss, also weiß ich nicht, wenn ein Konzert beginnt und dann muss alles stehen, es muss alles vorbereitet sein. Wir nennen es das Mise en Place, es muss alles vorbereitet, es muss alles stehen. Und
ja, du hast teilweise recht, zu 50%, weil das betrifft das Tourneewesen, aber diese Tonträgerwesen, wenn der Künstler sagt, ich liefere dir das Album nicht ab heute, dann kommt es eben in zwei Monaten. Ne?
Genau.
Das ist natürlich im Fernsehbereich nicht möglich. Nee. Und das ist auch nicht in der Küche möglich.
Genau, das ist natürlich bei uns im Betrieb, um 17 Uhr haben wir offen.
Ja, und wenn man sagt,
ich fange an. Nee, Digga, habe ich heute gar keine Lust drauf, heute machen wir 19 und das ist jetzt nicht mal ein Problem. Also, wer ist das eigene Unternehmen, kann man das mal bestimmt machen, und es gibt auch so ein paar lustige
Machst
Leute,
aber nicht, wenn das eigene Unternehmen
Freunde und Bekannte, die eigene Läden haben, die dann auch einfach mal an die Tür ein Schild gehangen haben, heute geschlossen wegen gestern. Aber das sind natürlich Sachen, die kann man sich eigentlich nicht rausnehmen, und das sind Sachen auf dem Weingut halt auch. Der Lesezeitpunkt, du kannst nicht sagen, ach, heute habe ich keine Lust, mache ich morgen, fährst du schlechte Ergebnisse ein. Du musst dann raus und dann muss in einem gewissen Tempo etwas abgearbeitet werden.
Jetzt. Und ich habe jetzt die Aufgabe, nach Norwegen zu springen.
Jetzt kommt die CD, zu der ich diesen Chardonnay aus Amerika, den hölzernen Chardonnay aus Amerika trinken
würde. Den wir nicht haben.
Oh. Aber
na?
Wir machen es mal. Wir lassen mal die Musik spielen und dann überraschen
euch. Und diese Band, die habe ich gesehen, ich habe mit der gar nichts zu tun, ich finde nur die Musik toll. Und habe sie halt in Köln gesehen. Ein Freund, der Jürgen, hat mir die empfohlen. Jürgen ist übrigens eine Legende. Er fährt alle großen Stars durch Europa. Das muss man auch können und machen. Und kennt also alle, die über diese reden, persönlich. Ich darf die Namen, glaube ich, gar nicht alle nennen. Aber alle Megastars, Megastars fährt er durch Europa. Und der hat mir gesagt, pass auf, als ich in Norwegen war, habe ich von Madrugada gehört, und sind wir in Köln hingegangen und haben das angehört, und ich fand das sehr überzeugend.
Madrugada, eine Band, die es schon seit 25 Jahren gibt, ne? Also sehr, sehr etabliert, und man wird sie namentlich nicht in Norwegen positionieren.
Same as you, I explode into this life with no real purpose except mother birds and I loved you, baby. Bring on this message. Fly.
Ich würde mal sagen, eine ganz dringende Empfehlung, sich von Madrugada ein bisschen mehr anzuhören. Also ich kannte die auch nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hör mir davon ein bisschen mehr an.
Das ist echt geflasht. Schöne Musik, und man muss das alles relativieren. Ich habe zum Beispiel keine Band momentan, die in Norwegen 1600 Leute zieht in den Städten. Also wenn man sagt, die kennt man nicht, stimmt ja nicht. Auch in Köln ziehen die 1500 Leute, in Hamburg waren die sicherlich auch. Und das sind so Sachen, die gehen so unterm Radar weg. Und es gibt ja viel. Man ist immer Fan von einer gewissen Musikrichtung und man darf nicht vergessen, dass in Köln ist eben die Langzenzer-Rede, aber heute ist eben, was weiß ich, ein großer Rock-Act da. Morgen kommt eben Volksmusik und dann nächste Woche kommt Schlager, danach kommt Schützenversammlung, Verein mit vielen Mitgliedern. Also es gibt unheimlich viele Zielgruppen, die wir meistens nicht im Auge haben und die hätten das sicherlich verdient, einen großen Erfolg zu haben. Und haben sie auch getrennt, wieder zusammengetan. Also solo klappt das nicht mit dem Sänger, das ist ja so auch so ein Phänomen. Mhm. Der Sänger prägt zwar die Band, aber alleine ist er nicht mehr mit der Band zusammen. Da geht das Image so ein bisschen kaputt. Aber wunderbare Alben. Also wirklich an
ganz toll. Vielen Dank für den Tipp.
Gerne.
Ja. Ein Wein haben wir nochmal dazu.
Das klang aber gequält jetzt. Oder war das schon so ein bisschen Abschiedsschmerz?
Ja. Ja, das schon. Das ist mein letzter Einsatz in der Folge. Fleißige Zuhörerinnen und Zuhörer werden es ja wissen, das Thema Grauburgunder ist ja bei uns immer omnipräsent.
Oh ja.
Aber, um damit mal aufzuräumen, habe ich heute einen Grauburgunder mitgebracht, der vielleicht mal eher der Rebsortenherkunft ein bisschen mehr Ehre erweist, als vielleicht der etwas inflationären Abfüllindustrie, die wir dann in Deutschland haben. Ne? Und Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay, es ist alles ein sehr ähnliches Aromenbild. Weine, die eigentlich durchaus Holz gebrauchen und gut vertragen und durchaus auch ein bisschen Zeit brauchen. Und es ist jetzt ein Grauburgunder vom Weingut Spieß aus Bechtheim im Rheinhessen, kleiner Familienbetrieb, Johannes und sein Bruder. Und hier ist es halt genauso gemacht, wie ich es mir vorstellen würde für einen Burgunder. Es ist spontan im Holz vergoren, es hat eine gewisse Reife im Holz mitgemacht. Und all diese schöne Intensität und diese Wärme und die Kraft kriegst du halt mit rein. Wir sind zwar noch weit entfernt von amerikanischer Neuer Eiche, also ganz so buttrig kommt es nicht daher. Aber ich finde, das ist mal ein Thema. Ich glaube, wenn man das blind Gästen und Gästinnen einschenkt und nach der Rebsorte fragt, würde, glaube ich, nur ein verschwindend geringer Anteil sagen, dass das ein Grauburgunder ist, weil es halt so wenig mit der Erwartungshaltung dieser Rebsorte auf sich hat.
Nee, ist toll, schmeckt mir gut. Ich bin momentan bei Grauburgunder in Italien, bei Elie Walch.
Ja.
Ne? Das ist momentan das, was ich sehr gerne trinke, der ist aber auch sehr gut. Ne? Aber man ändert immer seinen Weinstil und auch sein Weinland. Ne?
Was wird einem zugeführt? Ne? Also ich meine, das ist ja immer das Schönste irgendwie, was man haben kann, dass einem jemand was zeigt, was man noch nicht kannte. Das ist ja auch für mich als vermeintlicher Profi ja nicht anders. Ne? Also dafür ist die Welt viel zu groß und wundervoll und genauso wie mit der Platte, die gerade ich auch nicht kannte, habe ich da halt auch wieder was entdeckt, was man sich mal wieder anhört.
Wir werden nie alle Musik hören können, die es gibt, die produziert wurde und wir werden nie alle Weine probieren können, die produziert wurden. Und insofern sind wir darauf angewiesen, dass wir Empfehlungen bekommen und dass es Menschen gibt, die eben sich um einzelne Künstler, um einzelne Weine intensiver kümmern und diese nach vorne bringen. Was ist denn dein Tipp, lieber Alexander, für junge Leute, die sagen, ich möchte ins Showbusiness? Ich weiß, das ist so eine abgedroschene Frage, aber trotzdem. Gibt es darauf eine Antwort?
Ja, darauf gibt es viele Antworten. Das ist ja ein breiter Bereich. Und in dem breiten Bereich kommst du auch mit viel Fleiß weiter. Und wenn du nur mittelmäßig begabt bist und unfleißig, dann wird's nichts. Also entweder frag dich mal, bist du sehr begabt? Das kommt ganz selten vor. Ne? Also dass jemand wirklich gut komponieren, gut singen oder gut texten kann. Und wenn du nur zwei Drittel gut begabt bist, dann musst du extrem fleißig sein. Dann kann man es schaffen, wenn man es will. Und man muss auch wissen, das geht auch ans Herz, auch im negativen Fall. Das ist ja so ein Wettbewerbsverein, wie bei Fußball. Entweder bist du Nummer 1 oder bist Nummer 8 oder 9. Wir aus Köln und wir aus Hamburg oder ihr aus Hamburg könnt das wissen. Wir werden gerne alle in der ersten Bundesliga und jeden Tag kriegen die einen um die Ohren, die Fußballspieler, dass sie immer in der zweiten Liga sind. Mhm. Und wenn du beim Festival ist im Headliner, und dann werden die Schriften ja immer klein und unten steht nur ganz klein. Ja. Du mit deiner Band kannst gar nicht lesen. Und so, und das ist dann immer doof. Und dann kommt plötzlich der Regler in der Fernsehen raus und du wirst rausge. Irgendwie spielt zwar noch, aber plötzlich kommt der Nachspann und das tut auch weh. Es bringt auch unheimlich viel Spaß. Aber man darf kein zu sensibler Mensch sein. Ne? Und man kann viel lernen. Also die größten Stars haben immer am meisten geprobt. Das kann ich so pauschal sagen. Und das ist toll, wenn ich jetzt mit einem Superstar telefoniere. Ich habe ja schon ein, zwei genannt. Ich sage, um 11 Uhr telefonieren wir. 11 Uhr. Aber wirklich, also nicht eine Minute nach 11, sondern 11 Uhr. Mit Newcomern. Ach, habe ich ganz vergessen. Ach doch. Dann ruf doch morgen nochmal an. Und das ist natürlich eine scheiß Voraussetzung für eine Arbeit. Ne? Und davon gibt's leider zu viele. Also wer Musik machen will, muss ja keine Karriere machen. Kann ja zu Hause so viel Musik machen, bis er umkippt. Aber bitte nicht die Kanäle voll verstopfen mit irgendwelchen Quatsch. Ja.
Und auch in dieser Episode haben wir einen ganz speziellen Musiktipp für euch, und da geht es um Alphaville. Ihr erinnert euch vielleicht, vor einiger Zeit hatten wir Marian Gold von Alphaville zu Besuch, und jetzt ist es soweit, die Band feiert ihr 40-jähriges Jubiläum, und dazu gibt es eine karriereübergreifende Werkschau dieser Pop-Ikonen, und die heißt Alphaville Forever Best of 40 Years. Da drauf sind 40 Songs. Und die sind gebündelt in 3 CDs und natürlich auch überall abrufbar auf den digitalen Plattformen. Und jetzt wird's wichtig für uns Vinylfreunde. Es gibt natürlich auch einige gekürzte Vinylversionen. Eine 180 Gramm Vinyl mit allen wichtigen Songs von dieser Band. Also, Alphaville Forever, Best of 40 Years. Ab 2.11. geht die Band auf Tour. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Alphaville, Forever Young. Jonas, überlegen wir nochmal, ob wir da an dir weiterarbeiten.
Das hätte so schön werden können.
Was hat denn unser letzter Künstler, den wir jetzt hören, den wir gerne hier zu Gast haben, aber mit einer Version heute, die wir noch nicht gehört haben, was hat der denn mitgebracht?
Ja, David Bowie, Helden und Heroes. Erstmal war da gestern auf dem Reeperbahn-Fest ja wieder Thema von Tony Visconti, der nicht da war, aber es wurde trotzdem darüber geredet. Der hat es ja Helden in Deutschland aufgenommen, in Berlin. Und es war wieder so ein Fall, wo ich Glück hatte. Da sagte die RCA, die haben wir heute schon mehrmals erwähnt, da war David Bowie unter Vertrag, der kommt auf Tournee. Wir wissen nicht, wann er kommt und wo er kommt und was weiß ich was. Und dann, einer muss den Job ja machen. Geh mal hin zum Flughafen nach Frankfurt, der kommt zwischen Montag und Freitag irgendwann an.
Nee.
War eine klare Aussage.
Ganz klar,
eine
Ansage. So, ne, so präzise, wie du es eben beschrieben hast.
Ja, ne? Und dann fährst du eben los und sagst den guten Tag, nicht zu ihm zu Anfang, sondern zu seinem Tross. Ja, guten Tag, ich soll euch hier durch Deutschland helfen. Und sagen, ja, wie, ich sag's jetzt nicht, wie die Engländer das ausgedrückt haben, die können manchmal ein bisschen drastisch sein. Die haben jedenfalls gesagt, so ähnlich gesagt, wir brauchen eigentlich gar keinen hier. Ein bisschen drastischer, und dann haben wir uns aneinander gewöhnt und sind wir dann so nach Deutschland getourt, oder plus Wien. Also ich begleite mit Interviews, er hat zwar keine gemacht, alle mussten ja abgesagt werden, und dann eben wieder für die...
Alle mussten abgesagt werden?
Ich glaube alle, außer Zeitspiegel oder sowas ähnliches. Okay. Also was ja auch so ist, und dann haben wir uns so nicht kennengelernt, aber man redet dann miteinander. Mhm. Ne? Aber das war ich Student zu der Zeit, und dann kam ich natürlich zurück nach Bonn und war natürlich auch ein Hero bei meinen Kreisen meiner Freunde, weil ich hatte natürlich auch den T-Shirt an mit Heroes und alles sowas, was ich dann bekommen habe. Und das fand ich toll. Und die Musik war natürlich toll, und da waren tolle Musiker dabei. Über David Bowie braucht man nicht zu reden, über die Qualität, das verbietet sich eigentlich.
Wie viel Talent hatte David Bowie? Wir haben ja gerade drüber gesprochen.
Ja, wenn man es alles nochmal nachliest, das haben wir ja damals als Konsument so gar nicht richtig mitbekommen. Also ein enormes, winziges Stardust, das war natürlich schon auch wegweisend. Ne? Mhm. Also war wegweisend und toller Produzent, toller Songwriter. David Bowie kam auf Debüt, und die 12.000er Halle, das Größere gab es damals nicht. Ne? War in einem leise.
Ja.
Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Wie gesagt, mit den allen Umständen, die man da hat. Und so habe ich die besten Hotels in Deutschland, Schweiz, Österreich kennengelernt.
Ja, das ist auch gut. Ne? Und als Student, ich stelle mir das gerade so vor, weil du das so sagtest, also jetzt sagen sie, wir brauchen dich gar nicht, kannst gleich wieder gehen.
Ja.
Und wie man sich dann so langsam annähert, man muss auch da wieder ja ein dickes Fell haben, ne?
Ja, dann muss man ein dickes Fell haben. Die brauchen einen natürlich dann schon, weil die eben nicht wissen, wo kommt von da nach da, ist der Veranstalter örtliche, ist der gut, warum hat XYZ gerade vor mir hier gespielt, das war gar nicht meine Musikrichtung. War, kannst du mir sagen, soll ich das Interview geben für die und die Fernsehsendung? Und das braucht man dann schon. Aber da sind natürlich auch die Kämpfe zwischen den verschiedenen Begleitcrews auch groß. Ne? Mhm. Wenn noch ein Deutscher dazwischen kommt oder ein Italiener, ist ja ganz egal, wer das ist, wird das ganze Ablauf gestört. Ne? Das ist rückblickend vielleicht ein bisschen verständlich, könnte aber höflicher formulieren.
Bevor wir jetzt den Abschied einläuten mit Helden, die Frage, gibt's eine Künstlerin, einen Künstler, mit der du gerne zusammengearbeitet hättest, was nicht möglich war, aufgrund irgendwelcher Umstände?
Ja, das ging aus verschiedenen Gründen nicht, mit Stefan Raab vielleicht.
Ja.
Wir hatten damals Viva beraten und das war so ein, heute dann, war so ein Gesetz, dass wir die nicht unter Vertrag nehmen durften. Schade, hätte ich mich drüber hinwegsetzen müssen.
Aber auch so hast du viele tolle Menschen begleiten dürfen.
Und das, mein Job hat mich auch sehr zufrieden gemacht. Das ist auch ein guter
Den Sinn. Eindruck machst du auf jeden Fall.
Und das ist auch was Schönes. Ne?
Und ich glaube, man muss auch ganz, ganz viel Ruhe mitbringen. Ne? Und man darf sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen.
Nee, wenn drei schreien und man schreit als Vierter dazu, kommt gar keine Lösung mehr.
Ne? Da sind wir aber auch wieder in der Küche. Ne? Ja. Wenn der Chef in der Küche auch durchdreht, weil irgendwas nicht funktioniert, dann geht gar nichts mehr raus. Dann funktioniert nichts mehr.
Die Zeiten haben sich so ein bisschen geändert in der Küche. Aber es gab damals vor 5, 6 Jahren das Buch Die Irren mit dem Messer. Das ist jetzt vorbei, glaube ich.
Ja,
ne?
Ja. Aber ich glaube auch. Aber
so. War ein gutes Buch.
In der Großzahl, ja.
Ja, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr schön. Ich komme hier mal wieder, habe ich schon gesagt.
Jederzeit herzlich willkommen.
Und, danke.
Super. Jederzeit willkommen. Und jetzt sind wir alle Helden.
Jetzt sind wir alle Helden.
Die Weine, die wir heute getrunken haben, könnt ihr alle im Onlineshop von Feinkost Käfer bestellen. Schaut mal vorbei in der Prinzregentenstraße in München oder bestellt online unter www.käfer-online.de. Gibt uns eine Chance. Und wir sagen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Folge von Vinyl und Wein. Wir haben uns sehr wohl gefühlt in dieser Location.
Den Kiosk, eine wunderbare Weinbar, eine Bäckerei, ein Fischlokal in Hamburg in der Schanze. Schön, dass wir da sein durften.
Und wenn ihr in Hamburg oder Umgebung wohnt, schaut mal vorbei im Kiosk Hamburg. Ansonsten freut euch auf die nächste Episode von Vinyl und Wein. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn ihr vielleicht mal in die alten Episoden reinhört, uns bewertet, liked und Kommentare schickt. Seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Vinyl und Wein.